Ja, wir wollen uns ja jetzt heute Abend, heute Nachmittag, heute Abend ein klein wenig mit dem zweiten Teil dieses Prophetenbuches beschäftigen, das heißt ab Kapitel 25. Ich möchte zunächst mal ein paar Verse daraus lesen, dass wir so einen kleinen Eindruck bekommen, worum es überhaupt geht. Hesekiel 25, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen die Kinder Ammon und weissage gegen sie. Und in Vers 8, so spricht der Herr: Herr, weil Moab und Seir sprechen, siehe, das Haus Juda ist wie alle Nationen. Darum siehe, werde ich die Seiten Moabs öffnen von den Städten her, von seinen Städten her in seinem ganzen Umfang. Vers 12, so spricht der Herr: Herr, weil Edom mit Rachsucht gegen das Haus Juda gehandelt hat und sie sich sehr schuldig gemacht haben, indem sie sich an ihnen rächten. Darum, so spricht der Herr: Herr, werde ich meine Hand gegen Edom ausstrecken. In Vers 15, so spricht der Herr: Herr, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben mit Verachtung der Seele zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Darum, so spricht der Herr: Herr, werde ich meine Hand gegen die Philister ausstrecken. Vers Kapitel 26, und es geschah im 11. Jahr, am 1. des Monats, da erging das Wort des Herrn an mich, indem er sprach: Menschensohn, weil Tyrus über Jerusalem spricht, haha, zerbrochen ist die Pforte der Völker, sie hat sich mir zugewandt, ich werde erfüllt werden, sie ist verwüstet. Darum, so spricht der Herr: Herr, siehe, ich will an dich, Tyrus, und ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Vers 12, und sie werden dein Vermögen rauben und deine Waren plündern, und deine Mauern abbrechen und deine Prachthäuser niederreißen und deine Steine und dein Holz und deinen Schutt werden sie ins Meer werfen. Vers 14, und ich werde dich zu einem kahlen Felsen machen, ein Ort zum Ausbreiten der Netze wirst du sein, du wirst nicht wieder aufgebaut werden. Dann etwas später in Kapitel 28, Vers 20. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Sidon und weissage gegen es. Und sprich, so spricht der Herr: Herr, siehe, ich will an dich, Sidon, und will mich verherrlichen in deiner Mitte. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich Gerichte an ihnen übe und mich an ihm heilige. Dann in Kapitel 29, im 10. Jahr, im 10. Monat, am 12. des Monats, erging das Wort des Herrn an mich, indem er sprach: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen den Pharao, den König von Ägypten, und weissage gegen ihn und gegen ganz Ägypten. Dann etwas später aus Kapitel 33, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Menschensohn, rede zu den Kindern deines Volkes und sprich zu ihnen: Wenn ich das Schwert über ein Land bringe, und das Volk des Landes nimmt einen Mann aus seiner Gesamtheit und setzt ihn für mich zum Wächter. Und er sieht das Schwert über das Land kommen und stößt in die Posaune und warnt das Volk. Vers 4, wenn einer den Schall der Posaune hört und sich nicht warnen lässt, sodass das Schwert kommt und ihn wegrafft, so wird sein Blut auf seinem Kopf sein. Vers 34, Vers 11. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin da, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt, an dem Tag, der unter seinen versprengten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Kapitel 37. Vielleicht nur ein Vers daraus, Vers 15 und 16. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Und du Menschensohn, nimm dir ein Holz und schreibe darauf für Juda und für die Kinder Israel seine Genossen. Und nimm ein anderes Holz und schreibe darauf für Josef, Holz Ephraims und das ganze Haus Israel seiner Genossen. Und bring sie zusammen, eins zum anderen, dir zu einem Holz. Kapitel 38, Vers 2. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Gog vom Land Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal, und weissage gegen ihn und sprich. So spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, und ich werde dich herumlenken und Haken in deine Kinnbacken legen und werde dich herausführen, dein ganzes Heer, Pferde und Reiter, allesamt prächtig gekleidet, eine große Schar mit Schild und Tartsche, die Schwerter führen, allesamt. Und aus Kapitel 39, der letzte Vers: Und ich werde mein Angesicht nicht mehr von ihnen, vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr, Herr. Soweit einmal zunächst das Wort Gottes. Es geht um diesen zweiten Teil des Propheten Hesekiel. Und wir haben schon ein letztes Mal ein klein wenig über diese Person erfahren und haben da schon gelernt, dass sich dieses Buch in zwei Teile teilt. Zunächst einmal in einen mehr oder weniger rein geschichtlichen Teil, wo es aber sehr, sehr viele Handlungen gibt, die Hesekiel ausführen muss, um das Volk Israel vor dem kommenden Gericht zu warnen. Dieser erste Teil, der dort ausgesprochen wird, handelt noch zu einer Zeit, wo der Tempel noch existierte, wo die Stadt Jerusalem noch existierte und wo das Volk mehr oder weniger sich noch im Land befand, jedenfalls die oder einige von den zwei Stämmen. Der Name Hesekiel bedeutet, Gott stärkt. Und was wichtig ist, das müssen wir uns gut merken, dass Hesekiel aus dem priesterlichen Geschlecht Aarons stammt. Also Hesekiel war von Abstammung her ein Priester. Und er war also Priester und Prophet, beides in einer Person. Er wurde 598 vor Christus nach Babel weggeführt. Das heißt, es gibt verschiedene Wegführungswellen. Darum sagte ich eben, als das Volk zum Teil noch im Land wohnte. Es gibt drei Wegführungswellen. Erst bei der letzten wird dann auch Jerusalem und der Tempel zerstört. Also zu diesem Zeitpunkt existieren noch Jerusalem und Tempel. Sie sind mehr oder weniger unversehrt. Trotzdem ist ein Teil des Volkes schon in die Gefangenschaft, in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Die 10 Stämme sind schon längst nicht mehr da. Sie sind schon Jahrzehnte vorher in die assyrische Gefangenschaft geführt worden und um sie geht es zunächst einmal gar nicht. Jedenfalls bei einer dieser Wellen ist Hesekiel mit nach Babel weggeführt worden. Er hatte dort sein eigenes Haus in Tel Abib, also eine gewisse Stadt dort, an dem Fluss Kebar. Und dort in Babylon hörte er diese Verheißungen, diese Prophezeiungen Gottes. Sie wurden also nicht im Land Israel ausgesprochen, sondern im Land Babel. Aber wir haben gesehen, dass immer wieder Abgesandte von Israel dort zu Hesekiel kamen und dass sie dort etwas von seiner Prophetie hörten, um dieses Volk zu warnen. Aber dieses Volk ließ sich nicht warnen. Und deswegen wurden später eben sowohl die Stadt als auch der Tempel noch zerstört. Und bei dieser letzten Wegführungswelle wurden dann mehr oder weniger die restlichen Bewohner, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in die babylonische Gefangenschaft geführt. Er war verheiratet, Hesekiel zeigt uns das ganz deutlich, und seine Frau starb genau an dem Tag, als Jerusalem gestürmt wurde und erobert wurde. Für Hesekiel waren diese Aufgaben, die Gott ihm gab, die waren sehr, sehr schwierig. Wenn wir zum Beispiel gerade den Tod seiner Frau haben, dann ist ein Punkt dabei sehr wichtig, er durfte nicht weinen an dem Tag des Todes seiner Frau. Er durfte sie im Endeffekt nicht betrauern, denn das war auch eine Sprache Gottes zu seinem Volk. Ja, sozusagen sagt Gott dadurch zu seinem Volk, dass das Gericht, was über sein Volk kommt, das ist absolut notwendig, nämlich weil das Volk so gottlos gewesen ist. Und es ist kein Grund, über dieses Gericht zu trauern und darüber zu trauern, dass Jerusalem und der Tempel zerstört ist. Es ist höchstens ein Grund, über den eigenen Zustand zu trauern und über seine Sünden zu trauern und mit seiner Sündenschuld zu Gott zu kommen. Ich meine, das ist ja sowieso das Einzigartige am Wort Gottes, dass sich diese Botschaft während der Jahrtausende überhaupt nicht geändert hat. Ja, die Botschaft damals ist genau die gleiche Botschaft wie heute. Dass Gott im Endeffekt sagt, dass wir in erster Linie einmal über unseren sündigen Zustand trauern müssen. Dass wir Trauer tragen müssen darüber, dass wir uns von Gott entfernt haben und dass wir Dinge tun, die absolut gegen die Gedanken Gottes sind. Und die Folge kennen wir, wenn wir Trauer nicht darüber tragen, nämlich dass wir einmal in der ewigen Verdammnis sein werden. Trauer tragen bedeutet hier, dass wir anerkennen, dass wir Sünder sind und dass wir verstehen, dass das Gericht Gottes über uns absolut gerecht ist und dass wir deswegen heraus zu Gott umkehren und Gott unsere Sünden bekennen. Auf der einen Seite ist Gott sicherlich ein liebender Gott, aber auf der anderen Seite ist Gott auch ganz klar ein Gott, der Gericht übt, wenn man mit seiner Sündenschuld nicht zu Gott kommt. Da muss sich niemand täuschen darüber, dass Gott sicherlich gnädig handelt. Aber einmal wird die Gnade Gottes auch zu Ende sein und dann steht man unter diesem ewigen Gericht. Er war als Prophet anerkannt. Wie gesagt, er stammt aus dem priesterlichen Geschlecht, aber er war gleichzeitig ein Prophet. Und dass er als Prophet anerkannt war, das haben wir an vier Stellen letztes Mal gesehen, aus diesem allerersten Teil dieses Propheten Hesekiels. Wie gesagt, später werden wir noch im Hinterkopf behalten müssen, dass er eben auch gleichzeitig ein Priester oder aus dem priesterlichen Familie stammt, gewesen ist. Nun, sein Dienst begann im 5. Jahr der zweiten Wegführung. Das heißt, die dritte Wegführungswelle hat noch nicht stattgefunden, weil eben der Tempel noch existierte. Jerusalem stand auch noch. Das heißt in Hesekiel 1, das ist vielleicht doch ein ganz wichtiger Vers, dass ich den nochmal lesen möchte. Diese ersten zwei Verse, die uns dann doch ein klein wenig zeigen, was der Wirkungsrahmen und auch der Zeitrahmen von Hesekiel ist. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffneten sich die Himmel und ich sah Gesichte Gottes. Am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Jojakim, erging das Wort des Herrn ausdrücklich an Hesekiel, den Sohn Busis, den Priester im Land der Chaldäer, am Fluss Kebar. Und dort kam die Hand des Herrn über ihn. Das heißt, er macht hier ganz klar, an drei Punkten klar, dass er direkt Offenbarungen von Gott empfangen hatte. Zuerst einmal, er sah die Gesichte Gottes. Das zweite ist, das Wort des Herrn erging ausdrücklich an ihn. Und drittens, dort kam die Hand des Herrn über ihn. Das heißt, auf der einen Seite sah er Gesichte, auf der anderen Seite hörte er direkt das Wort Gottes. Und drittens wurde er noch gekräftigt und verstand die Prophetie, weil die Hand des Herrn direkt über ihn gekommen ist. Also direkt in diesen ersten zwei, drei Versen wird uns die totale Legitimation gezeigt, die Hesekiel besaß, um wirklich diesen Prophetendienst auszuüben. Und der Inhalt seiner Prophetie ist natürlich ein gewaltiger Inhalt. Denn dieser Mann, ich sag mal, maß sich ja nicht nur an, über sein eigenes Volk zu sprechen, sondern das, was wir in den ersten Kapiteln eben gelesen haben, das ist eine Prophetie über die Nachbarvölker Israels. Man kann sich die Frage stellen, Hesekiel, in welchem Recht, in welcher Autorität machst du das? Ja, heute haben wir auch einen Präsidenten, der meint, er könnte über andere Länder bestimmen. Ja, ab heute ist dann, was weiß ich, Grönland Amerika. Man kann sich fragen, in welcher Autorität machst du das? Ja, in seiner eigenen, sich selbst gegebenen vielleicht. Und darum lächeln viele darüber. Aber Hesekiel hier in Kapitel 1, in den ersten Versen, da wird uns gezeigt, er hat die Autorität von Gott. Er hat die Legitimation von Gott. Und das zeigt uns, wie ernst diese Worte sind, die er ausspricht, eben auch über die Nachbarvölker. Und darum ist dieser Einleitungsvers so wichtig. Aber wir haben das letztes Jahr schon gesehen. Wir haben auch gesehen, dass Hesekiel sehr, sehr viele Datumsangaben hat, wo uns ganz präzise gezeigt wird, wann er wirklich welche Prophezeiung von Gott bekommen hat. Das Buch ist nicht immer chronologisch. Es hat mehr eine moralische Bedeutung, eine thematische Reihenfolge. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben die vielen präzisen Jahresangaben, manchmal sogar Tages- oder Monatsangaben, wann was dort prophezeit wurde. Zum Schluss, ich habe damals schon gesagt, das 30. Jahr ist nicht ganz klar, worauf es sich bezieht, vielleicht auf das Alter von Hesekiel. Er war demnach ungefähr 25 Jahre alt, als er in die Gefangenschaft geführt worden ist. Oder es bezog sich auf die Zeit der Reform unter Josia, auf Bezug auf 2. Chronik 35. Aber das ist für uns nicht so entscheidend. Der entscheidende Punkt ist, wir wissen, im 5. Jahr dieser zweiten Wegführung, ja, das ist der entscheidende Punkt, woran wir das Datum und so weiter fixieren können. So, seine Botschaft besteht aus zwei Zeitperioden. Zum einen vor der Zerstörung Jerusalems. Da hatte das Volk eine trügerische Hoffnung, dass die Stadt Jerusalem und dass der Tempel nie zerstört werden wird. Und es gab die falschen Propheten, die es heutzutage auch gibt, und die haben dem Volk versucht einzureden, hör mal nicht auf das, was die wahren Propheten Gottes sagen. Sondern wir haben eine viel bessere Prophezeiung. Jerusalem wird nicht zerstört, der Tempel wird nicht zerstört. Ja, und wie viele solcher Prophezeiungen gibt es auch heute? Das Internet ist gefüllt davon. Ja, mit selbsternannten Hobby-Wahrsagern oder wie auch immer, die meinen, dass sie irgendwie die Zeiten deuten können. Mir sagte letztens einer, was soll der ganze Quatsch in den Vorträgen? Wir leben doch schon im tausendjährigen Reich. Ja, ich sagte, dann können wir ein Experiment machen. Er sagte, welches? Er sagte, geh in den Zoo, setz dich neben den Löwen und wenn du morgen noch lebst, dann glaube ich dir, dass wir im tausendjährigen Reich leben. Das wollte er dann auch nicht. Dabei ist die Bibel völlig klar über die Aussagen des tausendjährigen Reiches, dass der Löwe wieder ein Grasfresser sein wird und dass er sogar mit dem Rind zusammen weiden wird. Wie viele gibt es, die fallen auf solche Aussagen rein? Das Internet, YouTube ist gefüllt mit so etwas. Und ähnlich natürlich ohne YouTube war es in der damaligen Zeit genauso. Und man hörte so völlig falsche Botschaften und es gab welche, die wogen das Volk in Sicherheit. Und wenn, macht euch mal keine Sorgen, ihr werdet schon bald wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkommen. Gott hat gesagt, nein, 70 Jahre. Und wenn man die Geschichte kennt, weiß man, dass das Wort Gottes und die wahren Propheten die Wahrheit gesprochen haben. und nicht die selbsternannten Hobby-Wahrsager. Und wir haben dann gleichzeitig noch diese Weissagung über die Nachbarvölker, die auf der einen Seite natürlich stattfanden, bevor Jerusalem zerstört worden ist. Allerdings hat es eine Zeit lang gedauert, bis Hesekiel die Botschaft auch erfahren hatte, dass Jerusalem zerstört worden ist. Aber dann gibt es den zweiten Teil, und der ist nach Eintreffen der Botschaft von der Zerstörung Jerusalems. Und da weissagt er über die Wiederherstellung Israels und über das tausendjährige Reich. Und das, was ich gelesen habe, und das, was uns gleich zuerst beschäftigen soll, ist dieser Teil hier, nämlich die Weissagung über die Nachbarvölker. Wir haben ja gelesen, Moab, Ammon, Edom, die Ägypter, Tyrus, Sidon, das sind alles Völker, die ganz in der Nähe um Jerusalem und um Israel herum sich angesiedelt haben und die auf alle Fälle eine, ich sag mal, nachbarschaftliche Verwandtschaft haben. Das heißt nicht, sie haben den gleichen Ursprung geschichtlich, aber sie leben alle in dieser gleichen Gegend. Und anschließend im zweiten Teil, woraus ich auch gelesen habe, haben wir etwas über die Wiederherstellung Israels, auch wenn wir am Ende noch etwas gelesen haben über diesen seltsamen Gog und Magog, der auch in der Offenbarung erwähnt wird und wo viele meinen, das wäre genau das Gleiche. Ich sage gleich, das ist nur dann das Gleiche, wenn man den Text nicht sorgfältig liest. Wer den Text sehr sorgfältig liest, stellt fest, dass Gog, Magog in Hesekiel etwas ganz anderes sind als Gog und Magog in dem Buch der Offenbarung. Also man sieht, dass wir diese zwei Phasen haben hier. Der Tempel in Jerusalem steht noch. Der Tempel in Jerusalem ist zerstört. Die Botschaft Hesekiels in diesem Teil ist völlig klar, das Gericht ist sicher. Und lasst euch nicht irgendetwas anderes sagen. Wie viele Theologen gibt es heute, die sagen, ewig ist nicht ewig? Wie viele Theologen gibt es heute, die sagen, es gibt tausend Wege zu Gott? Jede Religion auf dieser Erde, die führt schon irgendwie zum Ziel. Lass dich nicht dadurch in die Irre leiten. Das Wort Gottes sagt ganz klar, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und wer diesen Weg nicht geht, für den ist eins sicher, nämlich das Gericht. Das ist die klare Botschaft des Wortes Gottes. Und da gibt es nichts und gar nichts dran zu deuten. Und der Tempel in Jerusalem wird zerstört werden. Auch das ist ein Teil in dieser Botschaft. In der zweiten Phase, ab Kapitel 33, da ist der Tempel in Jerusalem zerstört. Und jetzt ändert sich die Botschaft im Propheten Hesekiel. Das ist also kein Widerspruch, den wir haben, sondern beschreibt eine andere Zeitepoche. Er sagt nämlich, das bedeutet nicht, dass es Hoffnungslosigkeit gibt. Ja, Hoffnungslosigkeit für die, die nicht zu Gott umkehren. Aber für die, die zu Gott umkehren, da gibt es Hoffnung. Da gibt es Hoffnung auf Wiederherstellung, Hoffnung wieder auf eine Annahme durch Gott. Und es gibt eine gewaltige Botschaft. Es wird ein Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden. Nämlich dieser großartige Tempel, der ab Kapitel 40, wir werden das heute im zweiten Teil sehen, der dort beschrieben wird, der einzigartig ist. Mit sehr erstaunlichen Dingen, die ich nur kurz ansprechen werden kann, aufgrund der mangelnden Zeit, die man mir gibt. So, der thematische Überblick, den wir hier haben, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Kapitel 1 bis 24, Gottes zukünftiges Gericht über Israel. Auf der einen Seite teilerfüllt in der damaligen Zeit. Ja, doch in erster Linie ist das die geschichtliche Seite. Dann von Kapitel 25 bis 32, Gottes zukünftiges Gericht über die Nationen, auch zum Teil schon teilerfüllt, aber hat noch ganz klar eine prophetische Bedeutung, die in der Zukunft liegt. Wir finden dann die Wiederherstellung Israels, das liegt noch absolut in der Zukunft. Und zwar geht es nicht um die äußere Wiederherstellung, dass der Staat Israel 1948 gegründet worden ist. Das ist vielleicht auch ein kleiner Teil dieser Prophezeiung, aber es geht in erster Linie um die, ich sag mal, geistliche Wiederherstellung, die innere Wiederherstellung dieses Volkes. Und dann in den Versen 40 bis 48, Kapitel 40 bis 48, eigentlich die Krönung dieses Buches, die Herrlichkeit Gottes, die sich manifestiert in dem Tempel und in dem Opferdienst, den wir in diesen Kapiteln finden. Jetzt haben wir, ich fange jetzt mal mit diesem Gericht hier an, warum ich alles einzeln klicken muss, mir auch ein Rätsel. Oh, Backe. Also, in diesen Kapiteln 25 bis 39, das müssen wir unterteilen, zuerst einmal in das Gericht über die Nationen, die Israel umgeben. Und das geht los mit Ammon, Moab, Edom und die Philister. Und ich werde gleich auf diese Punkte noch ein klein wenig eingehen. Ich habe das hier nur schon einmal angeführt. Dann anschließend über Tyrus. Bei Tyrus habe ich zum Beispiel mal ein Beispiel hingeschrieben, ein Bild der Welt in ihrem Überfluss und Reichtum. Wir sehen das gleich noch. Es wird vernichtet, weil es sich an dem Fall des Volkes Gottes bereichern wollte. Dieses Beispiel soll uns zeigen, dass es nicht ein einziges Volk gibt, das gerichtet wird, wo Gott nicht die Sünden dieses Volkes offendeckt. Und wo Gott auch nicht nur die Sünden des Volkes offendeckt, sondern wo Gott auch offenlegt, was dieses Volk Gutes für sein eigenes Volk getan hat. Und das Ergebnis wird sein, dass diese Völker sicherlich gerichtet werden, aber dass nicht alle Völker ein endgültiges Gericht erleben, sondern dass einige von diesen Völkern Wiederherstellung erfahren. Das heißt, Gott ist ein sehr gerechter Gott. Und das sieht man sehr deutlich in diesen Kapiteln 25 bis 32. Gott richtet nicht pauschal. Gott handelt überhaupt nicht pauschal in diesen Kapiteln. Man könnte das vielleicht denken, wenn man das flüchtig lesen würde. Sondern diese Kapitel zeigen uns, dass Gott sehr, sehr sorgfältig abwägt. Dass Gott sehr sorgfältig das, was dort passiert ist, offenlegt. Und dass er das anschließend demnach sein Gericht ausübt. Das heißt einmal in der Offenbarung, ich hoffe, ich finde diesen Vers auf die Schnelle, wo wir das sehen können, in welch einer Art Gott richtet in Offenbarung 20. Wenn wir ganz am Ende der Zeitepoche sind, sozusagen am Ende, wo es noch ungläubige Menschen geben wird, wo der große weiße Thron erwähnt wird. Und dann heißt es in Vers 12, und ich sah die Toten, das heißt die Toten in Gott, das heißt die Menschen, die kein Leben in Gott haben, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Da liegen also sozusagen, ich sag mal, zwei Stapel vor Gott. Dieser eine Stapel besteht aus ganz vielen Büchern und da stehen die Werke aller Menschen drin. Und der andere Stapel ist das Buch des Lebens. Und jetzt hat Gott eine doppelte Buchführung, will ich mal sagen. Da ist das Buch des Lebens, da sind all die drin verzeichnet, die mit ihrer Sündenschuld zu Gott gekommen sind. Und jeder, der in diesem Buch nicht steht, der steht unter dem Gericht Gottes. Und Gott könnte sagen, das reicht. Ewig verdammt, du stehst nicht in dem Buch. Aber so macht Gott das hier nicht. Gott hat noch einen zweiten Stapel und das ist ein Stapel von vielen Büchern. Und wenn jemand nicht in diesem Buch des Lebens steht, dann zeigt Gott seine doppelte Buchführung, dann werden diese Bücher geöffnet. Und dann stehen da all die Sünden drin, die derjenige getan hat. Und dann werden sie alle offengelegt. Und bei keiner einzigen Sünde ist durchgestrichen, weil derjenige sie bekannt hat. Sie sind alle offen, ungesühnt, weil der Mensch keine Buße darüber getan hat, weil er nie an Jesus Christus geglaubt hat. Und daraufhin wird er gerichtet. Er wird also nicht nur deswegen gerichtet, weil sein Name nicht im Buch des Lebens steht. Das ist mehr ein positives Buch, dass der drin steht, der wird in der Ewigkeit bei Gott sein. Sondern er wird gerichtet, weil er all diese schrecklichen Sünden getan hat und sie nie vor Gott bekannt hat. Unter schrecklichen Sünden muss man jetzt nicht meinen, Banküberfall oder was weiß ich, dazu zählt eine einzige Lüge. Denn jede Sünde ist in den Augen Gottes schrecklich. Und deswegen gibt es nur einen Weg zu Gott und das ist die Umkehr. Aber man sieht, wie sehr, sehr sorgfältig Gott ist, wenn es um das Gericht geht. Und das zeigen uns hier diese Kapitel, die wir vor uns haben. Wir haben danach eben noch das Gericht über Sidon. Hier drin ist eine gewaltige Prophetie, die wir noch sehen werden. Anschließend das Gericht über Ägypten. Und auch da wird uns ganz klar der Grund angeführt, warum Gott das macht. Also das ist sicherlich die erste große Lektion, die wir aus diesen Kapiteln hier, aus diesen 8 Kapiteln lernen können. Ich kann ja nicht auf jedes Detail eingehen, das würden wir zeitlich überhaupt nicht schaffen. Jetzt müssen wir uns noch ein klein wenig angucken, auf welche Zeitepochen beziehen sich überhaupt diese ganzen Propheten. Und wenn ich jetzt vom 1000-jährigen Reich rede oder von dem zweiten Kommen des Herrn Jesus, weiß da überhaupt jeder, von welcher Zeitspanne ich spreche. Ich habe deswegen hier ein solches Diagramm, wo verschiedene Zeitalter jedenfalls im Groben dargestellt werden. Wir haben einmal diese Zeit des Alten Testaments. Die kann ich jetzt noch feiner unterteilen, wenn ich möchte, aber das ist ja nicht das Thema heute. Wir haben nachher die Zeit, danach die Zeit, wo der Herr Jesus hier selbst auf dieser Erde lebte. Wir haben danach eine Zeitperiode mit unbekannter Länge. Das ist die Zeit der Gnade, in der wir jetzt leben. Das ist sozusagen die Zeit der Versammlung, wozu ich alle Gläubigen zähle, von Pfingsten bis zur Entrückung. Das ist die Zeitepoche der Gnade, wo jeder Mensch die Möglichkeit hat, das Gnadenangebot Gottes anzunehmen. Danach beginnt nach Übergangszeiten, da komme ich noch drauf zu sprechen, die 7-jährige Drangsalszeit. Vorher findet allerdings die Entrückung statt. Das heißt, die Gnadenzeit ist dadurch zu Ende, dass alle Gläubigen und der Heilige Geist von dieser Erde entrückt werden, dem Herrn Jesus entgegen und dann in der Herrlichkeit Gottes sein werden. Zu den Entrückten zählen natürlich auch alle die zu diesem Zeitpunkt entschlafenen Gläubigen, die vorher aufgeweckt werden. Und auch alle Gläubigen des Alten Testamentes, die ebenfalls mit entrückt werden. Dann haben wir das zweite Kommen des Herrn Jesus hier auf dieser Erde mit einer gewaltigen Schar an Gläubigen, die vorher entrückt worden sind und zum Teil in der Drangsalzeit als Märtyrer starben. Und nach diesem zweiten Kommen des Herrn Jesus haben wir noch verschiedene Gerichte in einer Übergangszeit und dann beginnt das 1000-jährige Friedensreich. Und dann haben wir anschließend den großen weißen Thron, wo ich gerade etwas von las, und danach den neuen Himmel und eine neue Erde. Das mal ganz grob eine Übersicht über die verschiedenen Zeitalter oder Zeitepochen, die wir in der Bibel finden. Worüber spricht nun das Alte Testament? Nun, das Alte Testament, das spricht im Endeffekt hauptsächlich prophetisch über diese beiden Zeitepochen. Es heißt nämlich, schreibt Petrus, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Das heißt, die Propheten des Alten Testamentes, die sprechen über die Zeit seiner Leiden, über die Zeit der Leiden des Messias. Und die Zeit der Leiden des Herrn Jesus war natürlich, als er hier buchstäblich auf dieser Erde war. Das heißt, eine Zeitepoche, die uns im Alten Testament prophetisch beschrieben wird, ist der leidende Christus. Es sind die Leiden, die auf Christus kommen sollten. Die zweite Zeitepoche, die uns beschrieben wird, sind die sichtbaren Herrlichkeiten des Herrn Jesus danach. Jetzt sieht man buchstäblich nicht, dass der Herr Jesus der Verherrlichte ist. Jetzt ist der Herr Jesus zwar der Verherrlichte, aber gleichzeitig der Verachtete. Er ist derjenige, den die Menschen ablehnen, den die Menschen mit Füßen treten, den sie nicht wollen. Und eigentlich ist wenig von seiner Herrlichkeit wirklich sichtbar. Nicht umsonst gibt es jedes Jahr in irgendeiner illustrierten Artikel: Gott, wo warst du, wenn irgendeine Katastrophe passierte? Gott, wo bist du? Gott, wie kannst du das zulassen? Allein daran sehen wir schon, dass wir in einer Zeitepoche sind, wo wir eben die Herrlichkeiten des Herrn Jesus, des herrschenden Christus, wo sie nicht sichtbar sind. Aber nach der Entrückung, in der Zeit der Gerichte und in Zeit des tausendjährigen Friedensreiches, da wird für jeden sichtbar sein, dass der Herr Jesus der Herr der Herren und der König der Könige ist. Nun, über welche dieser Zeitepochen spricht jetzt Hesekiel? Hier haben wir das Ganze noch einmal etwas vergrößert dargestellt, ein klein wenig mehr Details. Wir haben hier also das Leben des Herrn Jesus auf dieser Erde. Wir haben hier seine Himmelfahrt nach seiner Auferstehung. Der Heilige Geist kommt auf diese Erde. Es ist die Zeit der Versammlung, die Zeit der Gnade. Sie endet mit der Entrückung. Danach haben wir die Zeit der Drangsal, die sich in 2x3,5 Jahre unterteilt. Und die Unterteilung ist sehr eindeutig, denn in der Mitte dieser Zeit, also nach 3,5 Jahren, wird der Teufel auf diese Erde geworfen werden. Das heißt, der Teufel ist direkt auf dieser Erde, hat keinen Zugang mehr zu dem Thron Gottes. Und er versucht noch zu zerstören, was er zerstören kann. Danach haben wir das zweite Kommen des Herrn Jesus mit verschiedenen Gerichten. Der Teufel wird dann für 1000 Jahre gebunden werden. Es ist die Zeit des tausendjährigen Reiches und am Ende dieser 1000 Jahre wird er noch einmal freigelassen werden, um dann noch welche zu verführen, die hier ungläubig geblieben sind, und wird dann anschließend in den Feuersee geworfen, wo auch all die Menschen ohne Gott landen werden, die ewige Verdammnis oder eben was die Bibel auch als Hölle bezeichnet. Worüber spricht Hesekiel? Hesekiel spricht eigentlich überhaupt nicht über diese Zeit, als der Jesus hier auf dieser Erde war. Er spricht also nicht so sehr über den leidenden Messias, es ist eigentlich fast gar nicht sein Thema. Er spricht auch mehr oder weniger überhaupt nicht über diese Zeitepoche hier der Drangsalzeit. Höchstens einmal andeutungsweise, wenn es darum geht, dass welche aus den zwei Stämmen zur Umkehr kommen. Vielleicht muss ich das vorwegschicken. Von den zwei Stämmen kommen welche in dieser ganzen Zeitepoche zur Umkehr, von den 10 Stämmen erst nach dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Aber das sehen wir gleich noch. Das heißt, über diese Zeitepoche finden wir im Buch Hesekiel fast nichts. Dann finden wir ein klein wenig über die Übergangszeit nach dem zweiten Kommen, bis das tausendjährige Reich anfängt. Und das ist genau diese Zeit, die wir gelesen haben, wenn es um die Gerichte über die Nachbarvölker geht. Die Gerichte über die Nachbarvölker finden statt nach dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Danach haben wir dann das tausendjährige Reich. Und darüber berichtet Hesekiel sehr, sehr viel in diesen Kapiteln 40 bis 48 und gibt uns Informationen, die wir mehr oder weniger in keinem anderen Prophetenbuch finden. Das heißt, wenn jemand prophetisch etwas über die Zeit finden will, ist das Buch Hesekiel für ihn das falsche Buch. Da kann man das Buch Jesaja aufschlagen und was weiß ich, wo wir Prophezeiungen haben über den leidenden Christus. Wer etwas über die Zeit der Drangsal wissen möchte, für den ist das Buch Hesekiel das falsche Buch. Er kann zum Beispiel das Buch Daniel nehmen. oder einige kleine Propheten, die sehr viel über diese Zeitepoche sagen. Wer allerdings etwas über die Zeit nach dem zweiten Kommen, dieser Übergangszeit, wissen möchte, für den ist Hesekiel schon ein interessantes Buch, besonders die Kapitel 25 bis 32 oder auch noch danach. Und wer etwas über das tausendjährige Reich wissen möchte, für den ist natürlich Kapitel 40 bis 48 ganz, ganz wichtige Kapitel in diesem Buch Hesekiel. So, die Gerichte, die dort aufgeführt werden über diese Völker, es beginnt, wie ich das ja auch gelesen habe, mit diesen Gerichten über Ammon, Moab und Edom. Dass diese drei Völker oder sogar vier, die Philister, auch in dem Kapitel erwähnt werden, das bedeutet noch lange nicht, dass sie alle vier die gleichen Sünden getan haben. Und das heißt auch nicht, dass sie alle vier das gleiche Ende erwartet. Aber sie werden zusammen erwähnt, weil sie die allerdirektesten Nachbarvölker Israel sind. Weil zum Beispiel die Ammoniter, Moabiter und Edomiter sich in dem heutigen Jordanien befinden. Und weil die Philister, die heutigen Palästinenser, obwohl sie nicht die Nachfolger der Philister sind, aber das ist jetzt im Augenblick nicht so wichtig, sich sogar in einem Gebiet des verheißenen Landes befinden. Und diese Nähe, diese territoriale Verwandtschaft, die sorgt dafür, dass diese Völker hier in einem Kapitel erwähnt werden, aber dennoch unterschiedlich betrachtet werden. Das heißt, sie sind als verwandte Nation mit Israel verbunden, da sie das heutige Gebiet bewohnen, wo auf alle Fälle im tausendjährigen Reich Israel noch sein Erbteil haben wird. Ja, und sie besitzen also eine territoriale Verwandtschaft. Das ist das hauptgemeinsame Kennzeichen, was sie haben. Und dann führt Gott in diesem Kapitel 25 an, warum sie gerichtet werden. Moab zum Beispiel, weil sie Schadenfreude hatte über das Volk Gottes. Das heißt, sie freuten sich jedes Mal, wenn das Volk Gottes irgendeine Niederlage erfuhr. Wenn das Volk Israel eine Schlacht verlor. Wenn vielleicht eine Stadt erobert worden ist. Als zum Beispiel die 10 Stämme durch die Assyrer in die Gefangenschaft geführt wurden, dann hatte dieses Volk Schadenfreude. Nicht wahr? Das Gericht, das war völlig berechtigt. Das Gericht, was dort an und in Israel stattfand, das war berechtigt wegen der Sündhaftigkeit des Volkes Israel. Aber das berechtigte die anderen Völker nicht, Schadenfreude zu haben. Ja, Schadenfreude ist etwas, was in den Augen Gottes eine schreckliche Sünde ist. Und das sollte vielleicht auch eine Lektion für uns Christen sein, dass wir nicht das Recht haben, in irgendeiner Weise Schadenfreude zu praktizieren. Vielleicht denkt man manchmal, das ist eben die Folge wegen ihrer Gottlosigkeit, dass sie jetzt plötzlich dieses Gericht erdulden müssen. Und dass sie vielleicht denken, naja, das haben sie davon, weil sie eben so ein Leben führen. Wir haben nicht das Recht, so zu urteilen. Wir haben überhaupt nicht das Recht, in irgendeiner Form Schadenfreude zu praktizieren. Auch nicht, wenn es ungläubige Menschen sind, die vielleicht berechtigterweise vielleicht großes Leid erfahren müssen. Ja, wir können von diesem Gericht über Ammon lernen, dass Schadenfreude etwas Schreckliches ist. In den Augen Gottes ist. Bei Moab, da geht es nicht in erster Linie über Schadenfreude, obwohl sie auch zum Teil besaßen. Die Kennzeichen von Moab sind gewesen Hochmut und die Aggression, das heißt die Attacken, die die Moabiter gegen Israel führten. Ja, Moab ist ein Volk, das gekennzeichnet ist durch Stolz, Arroganz und Selbstüberschätzung. Auch sie übten etwas Schadenfreude aus, aber nicht so sehr über die 10 Stämme, als sie in die assyrische Gefangenschaft geführt wurden, sondern mehr bei der ersten Wegführung, meine ich, der 2 Stämme nach Babylon. Ich sagte ja eben, 2 weitere sollen noch folgen innerhalb von einem Jahrzehnt ungefähr, bis dann Jerusalem und Israel zerstört ist. Es findet sogar eine gemeinsame Verurteilung von Moab und Ammon statt. Vielleicht ist ein wichtiger Vers dazu, dann brauchen wir nicht all diese vielen Stellen aus dem Propheten Hesekiel zu lesen, aber dort im Propheten Zephania, eines der kleinen Prophetenbücher, das ist, glaube ich, der 4. Maleachi, Zachariah, Haggai und Zephania, von hinten mal gezählt, also das 4. kleine Prophetenbuch, da heißt es in Kapitel 2, Vers 8 und 9, ich habe die Schmähung Moabs und die Lästerungen der Kinder Ammon gehört. Zephania, danke. Womit sie mein Volk geschmäht und gegen dieses Gebiet groß getan haben. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, soll Moab gewiss wie Sodom und die Kinder Ammon wie Gomorra werden. Ein Besitztum der Brennnesseln und eine Salzgrube und eine Wüste in Ewigkeit. Der Überrest meines Volkes wird sie berauben und das Übriggebliebene meiner Nation sie beerben. Dies wird ihnen für ihren Hochmut zuteil, weil sie das Volk des Herrn der Heerscharen geschmäht und gegen es groß getan haben. Und das ist eine Zusammenfassung von dem, was wir auch im Propheten Hesekiel beschrieben finden. Noch einmal ein ganz präzises Gericht. Und auch wenn die Ammoniter und Moab im Propheten Zephania in einem Satz erwähnt werden, unterscheidet Gott doch ihre Sünden, die sie getan haben. Und er vergleicht den einen Untergang mit der Stadt Sodom und den anderen Untergang mit der Stadt Gomorra. Und das Ende beider Städte war das gleiche. Auch hier wird das Ende das gleiche sein. Und es wird ein Gericht in Ewigkeit sein, heißt es zunächst einmal hier. Drittens haben wir die Edomiter. Für die Edomiter gibt es ein ganzes Prophetenbuch. Das ist eigentlich einzigartig im Wort Gottes, dass wir ein Prophetenbuch haben, das sich ausschließlich mit einem ungläubigen, nicht zu Israel gehörenden Volk beschäftigt. Nämlich der Prophet Obadja beschäftigt sich ausschließlich mit den Edomitern, und zwar mit dem Gericht über die Edomiter. Es gibt noch weitere Stellen wie im Psalm 137 und so weiter, wo man sieht, was ihre Sünden sind. Natürlich auch Schadenfreude, sie finden wir immer. Aber wir haben auch Denunziation und wir finden die Beraubung an Juda. Auch daran haben sie sich schuldig gemacht. Auch hier werden verschiedene Punkte angeführt. Und jetzt ist die große Frage, haben wir jemals ein endgültiges Gericht oder gibt es eine Wiederherstellung? Was ist, wenn in diesem Gericht Menschen plötzlich verstehen, dass es da die Hand Gottes ist, dass Gott da Gericht ausübt und dass sie plötzlich zur Umkehr kommen? Gibt es da einen Gott, der dann noch Gnade ausübt oder ist das nicht der Fall? Nun, ich habe es hier angeführt, es gibt für Moab und Ammon sogar noch eine Wiederherstellung. Obwohl ich auf der einen Seite eben gelesen habe, sie werden eine Salzgrube und eine Wüste sein in Ewigkeit. Diese Städte und das Land, das hat Gott zerstört. Und es wird für diese Völker nicht mehr als ihr Land bewohnt werden. Das ist das ganz klar, was der Prophet Zephania sagt. Aber wenn man Kapitel 48 und 49 vom Propheten Jeremia liest, dann sieht man, dass es tatsächlich eine Wiederherstellung geben wird. Das heißt, Gott erweist sich letztendlich als gnädig. Jetzt darf keiner einen falschen Rückschluss ziehen. Das bedeutet nicht, dass jemand, der in der heutigen Zeit, der das Evangelium gehört hat, dass der, was weiß ich, noch irgendwann, wenn er dieses Evangelium ablehnt und es findet plötzlich die Entrückung statt, dass er dann in der Zeit nach der Entrückung nochmal eine Möglichkeit hat. Da sagt das Wort Gottes, das ist absolut unmöglich. Aber es wird zum Beispiel nach der Entrückung noch eine gewaltige Menge an Menschen auf dieser Erde geben, die noch nie das Evangelium gehört haben. Und wenn die in dieser Zeit der Gerichte anerkennen, dass es einen Schöpfergott gibt, die das ewige Evangelium annehmen, dann wird Gott so gnädig sein und sie im Endeffekt annehmen. Das ist eigentlich mehr die Lektion, die wir daraus hier lernen können. Gott erweist sich letztendlich gnädig, wenn solche, die noch nie was von dieser Gnade gehört haben, dass sie sie dann plötzlich annehmen und zu Gott umkehren. Bei Edom ist das plötzlich anders. In Ezekiel 35, wir können das aufschlagen, da wird Edom tatsächlich als ein Volk beschrieben, das ewig gerichtet wird. Das Gericht über Edom, 35, 25 meine ich, Entschuldigung, Kapitel 25 muss das sein, da heißt es über Edom, na, da lässt Gott das offen. Da heißt es in Vers 14 nur, und ich werde meine Rache über Edom bringen durch die Hand meines Volkes Israel, und sie werden an Edom handeln nach meinem Zorn und nach meinem Grimm. Aber ich glaube, der Prophet Obadja ist es dann, der uns sagt in dem Vers 15, dass das ein endgültiges Gericht sein wird. Da heißt es, Vers 18, Obadja 18 am Ende, und das Haus Esau, also Edom, wird keinen übrig gebliebenen haben, denn der Herr hat geredet. Das heißt, es wird ein endgültiges Gericht sein und es gibt dort keine Wiederherstellung. Das ist auch etwas Interessantes am Wort Gottes. Wir finden in keiner einzigen Stelle der Prophetie sämtliche Information. Und wenn man vielleicht nur den Propheten Ezekiel lesen würde, dann könnte man leicht zu einem falschen Rückschluss kommen. Man muss unbedingt nachgucken, was auch in den anderen Prophetenbüchern steht. Und die Summe aus diesen Versen und die Informationen, die wir haben, das zeigt uns dann, was das Ende dieser Völker sein wird. So stehen sie also alle unter dem Gericht. Aber für Moab und Ammon gibt es eine Wiederherstellung. Für Edom gibt es diese Wiederherstellung nicht. Es wird als eine ewige Wüste und Wohnstätte bezeichnet. Und dann haben wir noch das Gericht über die Philister. Und die Philister waren früher alle Bewohner Palästinas. Das ist etwas sehr, sehr schwierig, jetzt die Philister genau zu beschreiben. Denn die Philister können auf der einen Seite alle Völker im Land Kanaan sein. Später waren es das Volk im Endeffekt, das sozusagen in der Gegend wohnte, wo der heutige Gazastreifen ist. Aber, und das ist mir jetzt ganz wichtig, heute sind es vor allem arabische Bewohner der Autonomiegebiete, Gazastreifen und Westjordanland. Es gibt aber keine biologische Verwandtschaft zu den Philistern. Das heißt, kein Palästinenser kann sagen, er hätte ein Anrecht, dort im Gazastreifen zu wohnen, weil er von seinen Wurzeln her dort schon länger ist als das Volk Israel. Die heutigen Palästinenser haben biologisch, genetisch gesehen nichts und gar nichts mit den Philistern zu tun, die uns in der Bibel beschrieben wird. Der Name Palästinenser leitet sich wahrscheinlich von Philistäer ab, von dem Land der Philister, obwohl das sprachlich nicht ganz sicher ist. von biblischer Seite her, was die Philister der damaligen Zeit anbetrifft, stammen sie ab von Ham, von einem der Söhne Noahs. Und sie waren immer ein alter Feind Israels, besonders in der Zeit der Richter und der frühen Könige. Sie hatten einen Städtebund gegründet mit diesen 5 Städten, Gaza, Askalon, Ekron und Gad. Und das sind eben Städte, die hauptsächlich an der Mittelmeerküste liegen, hauptsächlich auch in der Nähe dieses Gazastreifens. Es gab häufige Auseinandersetzungen mit Israel. Wer kennt nicht die Geschichte mit Goliath, der eben auch aus Gad stammte? Da sehen wir das schon wieder. Sie wurden durch die Assyrer 732 vor Christus unterworfen und sie verschwanden dann als eigenständige Gruppe. Und von mehr oder weniger dieser Zeit an wissen wir nichts mehr über die Philister. Und darum noch einmal die Palästinenser in der heutigen Zeit. Sie tragen zwar den gleichen Charakter, denn der Psalm sagt uns, dass die Philister sich auf die Fahne geschrieben haben, das Volk Israel auszurotten. Und das Gleiche haben sich auch die heutigen Palästinenser auf die Fahne geschrieben. Das heißt, sie tragen den gleichen Charakter. Und deswegen bezieht sich dieses prophetische Gericht über die Philister, bezieht sich damit auch auf die Palästinenser. Aber noch einmal, was die Ursprungsfrage und das Recht an dem Wohnsitz in dem Land anbetrifft, da haben sie völlig andere Wurzeln als die Philister. Man muss also sehr unterscheiden, was ist die biologische Linie und was ist im Endeffekt die prophetische Linie. Und die prophetische Linie beschäftigt sich mit dem Charakter und mit dem gleichen Wohnort. Das ist also ein riesiger Unterschied, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Eins ist klar, wir haben eine Vernichtung und eine territoriale Zuweisung an Ephraim und Juda im Endgericht. Das bedeutet, das Land, das damals die Philister bewohnten, das heute die Palästinenser bewohnen, das wird im tausendjährigen Reich an das Volk Israel, an diese beiden Stämme Ephraim und Juda übergeben werden. Und das zeigt uns eben, dass es sich dort um ein mehr oder weniger endgültiges Gericht handelt. In den folgenden Kapiteln, es sind einige Kapitel, da geht es um das Gericht über die Stadt Tyrus. Die Stadt Tyrus steht hier sozusagen für ein Volk, das diese Stadt in erster Linie als Hauptstadt hatte, das aber auch hauptsächlich in dieser Stadt wohnte. Das Interessante ist, dass wir in den gleichen Kapiteln auch das Gericht über Sidon finden. Und wer sich ein klein wenig auskennt, weiß, diese Städte befinden sich im heutigen Libanon. Diese Städte sind Nachbarstädte. Sie haben viele Gemeinsamkeiten, dass sie beide Häfen besitzen und dass beide dieser Städte sehr reiche Handelsstädte geworden sind. Und dass sie in erster Linie ihren Reichtum aufgrund eines Farbstoffs erlangten, nämlich des Farbstoffs Purpur. Weil das genau die Gegend ist, wo diese Meeresschnecke Purpur, diese Purpurschnecke in erster Linie zu Hause war. Und Purpur ist heutzutage noch der teuerste Farbstoff der Welt, dass man eine Vorstellung bekommt. Für 1 Kilogramm zahlt man ungefähr 3 Millionen Euro. Es gibt kaum etwas, was teurer ist als Purpur. Und das war schon in der damaligen Zeit so. Und das hat diese Städte so reich gemacht. Wer sich Münzen, Silbermünzen von diesen Städten anguckt, auf jeder Münze befindet sich unten eine kleine Purpurschnecke, womit sie zeigen, das ist unser Reichtum. Das ist unsere ganze Hoffnung, das ist das, worauf wir bauen. Das Interessante ist, dass es viele Ähnlichkeiten gibt und doch waren sie etwas unterschiedlich und das sorgt dafür, dass es 2 ganz unterschiedliche Prophezeiungen über 2 Hafenstädte gibt, die direkt nebeneinander liegen. Guckt euch das auf der Karte mal an, wo der heutige Libanon drauf ist. Hier sieht man ein solches Foto von dieser Gegend. Und ich möchte ganz kurz über dieses Gericht über Tyrus eingehen. Es wird uns nämlich in Ezekiel eine wahnsinnig präzise Prophezeiung gemacht in Kapitel 26, dass es von vielen Völkern zerstört werden wird, dass Nebukadnezar der Erste sein wird. Die Trümmer sollen ins Meer geworfen werden, jede Spur soll verwischt sein, dort werden die Fischer ihre Netze ausbreiten. Die ersten beiden Punkte sind nichts Besonderes. Jede Stadt auf dieser Erde ist mal irgendwann erobert und zerstört worden und in der Regel auch von mehreren Völkern. Und es ist tatsächlich der Fall, ein Jahr nach der Verkündigung der Prophetie kommt Nebukadnezar gegen Tyrus. Er muss es allerdings 13 Jahre lang belagern. Dann hat er Alt-Tyrus zerstört und etwas später kam dann, 50 Jahre später ungefähr, kam Kyros, der das babylonische Reich erobert, Tyrus ebenfalls nochmal und das wurde damit persisch. Und damit sieht man schon, dass diese ersten zwei Punkte jetzt schon erfüllt gewesen sind, nämlich dass Nebukadnezar der Erste sein würde und dass es mehrere Völker geben wird, die gegen diese Stadt anstürmen werden und sie erobern werden. Es sollte später noch Alexander der Große sein und so weiter. Das heißt, diese ersten beiden Punkte sind ohne weiteres erfüllt. Dann allerdings konnten die Bevölkerung wieder zurückkehren, die Stadt konnte wieder aufgebaut werden, kam wieder zu einer gewissen Blüte, bis dann 333 vor Christus, ja, also ungefähr 200 Jahre später, Alexander der Große kommt. Und jetzt kommt was sehr Interessantes. Alexander der Große nimmt sämtliche Städte an der Mittelmeerküste ein und die meisten sind so schlau und ergeben sich. Auch Sidon, komme ich gleich drauf zu sprechen, aber Tyrus nicht. Die Bewohner von Tyrus machen Folgendes, als sie sehen, dass Alexander der Große kommt, dann nehmen sie ihren ganzen Reichtum, den sie haben, auf Boote und rudern oder segeln auf eine vorgelagerte Insel. Alexander der Große kommt an, steht an der Mittelmeerküste und sieht seinen ganzen Reichtum und die Bevölkerung auf dieser Insel. Die winken ihm sozusagen fröhlich zu, hallo Alexander, wir sind hier, denn Alexander hatte keine Boote. Und jetzt passiert etwas, das ist einzigartig in der Geschichte. Alexander muss wohl vor Wut gekocht haben und er hat deswegen tatsächlich jeden Stein dieser Stadt genommen, und hat diesen Stein ins Meer geworfen. Kein Herrscher macht so, oder kein Eroberer macht so etwas Verrücktes. Denn jeder freut sich über die behauenen Steine, um damit diese Stadt, die er erobert hat, wieder neu zu befestigen und zu schützen. Damit eben nicht andere Völker kommen und anschließend diese Stadt erobern. Oder seine Soldaten neue Steine behauen müssen. Also nimmt jeder natürlich die alten Steine und benutzt sie zur Festigung der eroberten Stadt. Aber Alexander der Große erfüllt genau diese Prophetie, die einzigartig ist und wirft diese Steine ins Meer. Aber nicht, weil er Lust dazu hatte, sondern weil er damit einen Damm baute. Er baute aus diesen Steinen einen Damm und die Jungs auf der Insel haben nicht mehr gelacht. Alexander der Große ist anschließend über diesen Damm marschiert und hat natürlich alles platt gemacht. Man kann das in der Geschichte nachlesen. Alexander der Große war sehr brutal, wenn Leute sich nicht ergaben. Nach kurzer Zeit hat sich Meeresboden angelagert und in der heutigen Zeit gibt es diese Insel überhaupt nicht mehr, sondern sie ist fest mit dem Festland verschmolzen. Deswegen weiß tatsächlich kein Mensch genau, wo dieses Alt-Tyrus stand, wo die Bewohner waren, das Alexander der Große erobert hatte. Das, was wir heutzutage kennen, ist nur Neu-Tyrus, eine Stadt, die sich hier befindet. Und man sieht hier sozusagen ein Bild von diesem Damm. Alle Steine sind nicht mehr bekannt. Mir schrieb mal so ein schlauer Mensch eine E-Mail, aber hier stehen doch alles antike Steine. Der Mensch, guck sie dir an, du siehst sofort, die sind aus römischer Zeit. Das ist 400 Jahre später als das, was uns hier beschrieben wird. Das heißt, das sind Steine, die sind viele hundert Jahre später von den Römern hergestellt worden. Und damit haben sie dort ein Hippodrom gebaut, also eine Pferderennbahn. Aber das, was im Endeffekt in der Bibel steht, dass jeder Stein ins Meer geworfen wurde, dass kein Archäologe weiß, wo die Steine genau sind, dass niemand weiß, wo Altyrus steht, das hat sich bis heute erfüllt. Guckt euch mal eine so präzise Prophezeiung an. Da gibt es für mich nur einen einzigen Rückschluss. Die Bibel muss das Wort Gottes sein. Ja, wenn jemand wirklich einen Beweis haben möchte, dass die Bibel das Wort Gottes ist, das ist die erfüllte Prophetie. Alles andere, das sind nur Hinweise, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Aber die erfüllte Prophetie ist ein Beweis, denn kein Mensch kennt die Zukunft. Und wenn sie so präzise vorausgesagt ist, dann muss das von Gott sein. Nun, hier ist ein Foto, habe ich vor ein paar Jahren gemacht, da sieht man noch, wie die Fischer ihre Netze aushängen und ausbessern. Genau das, was im Propheten Ezekiel steht. Also schon was Gewaltiges im Endeffekt, wie präzise das Wort Gottes ist. Aber guck mal, Sidon, die Nachbarschaft, da sagt Gott was ganz anderes. Natürlich sagt er, die Stadt wird gerichtet werden und er wird sich an ihn heiligen. Aber er sagt überhaupt nicht, dass alles erobert wird. Er sagt, er wird eine Pest, eine Krankheit hineinsenden. Und wahrscheinlich werden sie sich gegenseitig aufgrund von irgendwelchen Problemen, die sie haben, mehr oder weniger umbringen und erschlagen. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Aber nirgends wird erwähnt, dass diese Stadt vollständig zerstört werden wird. Es wird Blut auf den Straßen sein, ja. Und viele werden durch das Schwert sterben. Aber von einer völligen Vernichtung, wie bei Tyrus, lesen wir nichts. Und das liegt daran, dass sie immer sehr geschickt waren. Sie waren Vasallen der persönlichen Könige. Immer wenn es Schwierigkeiten gab, haben sie sich meistens heuchlerisch auf die Seite der stärkeren Könige geschlagen. Wenn sie mal einen Aufstand machten, haben sie immer eins auf die Mütze gekriegt. Wurde auch schon mal ein Teil der Stadt niedergebrannt und so weiter, aber nie vollkommen zerstört. Unter Alexander dem Großen wurde die Stadt sogar aufgebaut, weil die Jungs sich sofort ergaben und ihm entgegenkamen, sagen, Alexander, komm, wir sind Freunde, wir helfen dir sogar, tu uns nichts. Und aus Dankbarkeit wurde die Stadt wieder aufgebaut. Später wurde sie zwar mal durch die Kreuzritter erobert, durch die Engländer bombardiert und so weiter. Und heute die drittgrößte Stadt im Libanon. Daran sieht man, dass sogar eine ganz andere Prophetie über eine Stadt ausgesprochen wird, die wenige 50 oder 100 Kilometer entfernt liegt. Und auch das hat sich genauso erfüllt, wie Gott das in seinem Wort vorausgesagt hat. Ja, ja, das sind so kleine Rechtschreibfehler. Danke, das muss ich noch unbedingt ändern, bevor ich euch das PDF gebe. Na, hast schon recht, dann mit Holzflugzeugen. Danke. So, Tyrus, und das Interessante ist, wenn du jetzt den Propheten Jeremia liest, und da sage ich schon wieder, wir müssen immer in ein anderes Bibelbuch auch springen. Jeremia 23 sagt, Tyrus wird wiederhergestellt werden. Jeremia 23, ich bin auch dann gleich bei der Pause angekommen, nur noch schnell die Ägypter. Also Jeremia 23, bitte? Habe ich mich verschrieben? Jesaja 23 meine ich, danke. Nicht nur Schreibschwäche, auch Leseschwäche habe ich hier. Also Jesaja 23 in den Versen 15 bis 18. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird Tyrus 70 Jahre vergessen werden. Gleich den Tagen eines Königs, am Ende von 70 Jahren wird es Tyrus ergehen, gemäß dem Lied von der Hure. Nimm die Laute, geh umher in der Stadt, vergessene Hure, spiel so gut du kannst, sing Lied auf Lied, damit man sich an dich erinnert. Denn es wird geschehen, am Ende von 70 Jahren, da wird der Herr zu Tyrus, sich Tyrus zuwenden. Und sie wird wieder zu ihrem Hurenlohn kommen und wird Hurerei treiben mit allen Königreichen der Erde auf der Fläche des Erdbodens. Das heißt, in der Zukunft, da wird diese Stadt noch einmal auftreten, um dann andere Völker zu verführen. Und danach wird sie noch einmal gerichtet werden. Und das wird dann wahrscheinlich, das ist jetzt sehr schwierig, ein ewiges Gericht sein, obwohl das nicht sicher ist. Und es kann sein, dass es auch nur ein zeitliches Gericht ist, denn im Psalm 45 wird sie noch einmal erwähnt, in einem zukünftigen Aspekt. Und da heißt es nämlich, und die Tochter, oder ich lese mal Vers 12, und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, werden mit Geschenken deine Gunst suchen. Ich will jetzt nicht weiter auf diese Prophetie eingehen. Es ist etwas schwierig zu sagen, was das genaue Ende von Tyrus sein wird. Über Sidon erfahren wir im Endeffekt gar nichts. Vielleicht noch ganz kurz über das Gericht Ägyptens. Das Gericht Ägyptens in den Kapiteln 29 bis 32 oder auch in Jesaja 19 ist wieder ganz anders. Es wird wahrscheinlich zunächst einen Bürgerkrieg in der Zukunft geben, wo fast jeder gegen jeden kämpft. Gleichzeitig wird Gott ein Naturereignis auslösen, nämlich dass der Nil vertrocknen wird. Das sorgt dafür, dass wir einen wirtschaftlichen Zusammenbruch dort erleben und die politische Führung vollkommen versagt. Mit einer solchen durch Gott ausgelösten Katastrophe kommen sie nicht klar. Jesaja 19 sagt, ich meine Vers 17, das ist nicht nur ein zufälliges Ereignis oder eine Laune der Natur, sondern das ist Gottes direktes Handeln. Da steht es ja, der Ratschluss des Herrn der Heerscharen. Die Ägypter werden aber diese Sprache Gottes verstehen. Sie wenden sich deswegen zu Gott zu, erkennen den Herrn und dienen ihm. Das heißt natürlich nicht, dass Gott trotzdem die Sünden von vorher ungesühnt lässt. Deswegen wird Gott die Ägypter schlagen. Aber er wird die, die wirklich sich zur Umkehr bewegen, heilen. Das Ganze sorgt dafür, dass es eine Erkenntnis der Beziehung Gottes zu Israel gibt und dass Gott die Ägypter sogar als sein Volk bezeichnet. Und es wird dann einen echten Frieden geben zwischen Israel und Ägypten. Also nicht ein so brüchiger Frieden wie das, was wir heutzutage beobachten. Aber auch Ägypten wird wegen seiner vielen Feindschaft zu Israel zunächst einmal 40 Jahre lang über die Erde verstreut sein. Erst danach bringt Gott sie in ihr Land zurück, was zum Segen für Ägypten führt. Und das zeigt uns eben auch der Prophet Hesekiel in Kapitel 29, wenn es dort in Vers 13 heißt, am Ende von 40 Jahren werde ich die Ägypter aus den Völkern sammeln, wohin sie versprengt waren. Und ich werde die Gefangenschaft der Ägypter wenden und sie in das Land Patros, Südägypten ist das wohl, in das Land ihres Ursprungs zurückbringen. Und dort werden sie ein niedriges Königreich sein. Und es wird niedriger sein als die anderen Königreiche und sich nicht mehr über die Nationen erheben. Und ich will sie vermindern, dass sie nicht mehr über die Nationen herrschen. Und nicht soll es ferner dem Haus Israel zu einer Zuversicht sein, die Ungerechtigkeit in Erinnerung bringt, indem sie sich zu ihnen hinwenden. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Also der Prophet Hesekiel sagt, dass es wieder eine Herstellung für das Volk Ägypten geben wird. Aber das Volk Ägypten wird viel schwächer sein als in der Zeit des Alten Testamentes. In der Zeit des Alten Testamentes war es so stark, dass Israel manchmal mehr auf die Ägypter vertraute als auf Gott. Wenn Gott die Zuchtrute schickte, wie die Assyrer oder die Babylonier, dann dachte das Volk, die Ägypter können mir helfen. Und auch in der Drangsalzeit wird es einmal diesen Moment geben, wo die gottlosen Juden versuchen, ihre Hilfe bei den Ägyptern zu finden. Und darum sagt Gott hier, ja, die aus den Ägyptern umkehren, die werden auch mein Volk sein, aber viel schwächer als vorher. So schwach, dass Israel sich nie mehr auf dieses Volk stützen wird. aber es wird kein ewiges, endgültiges, vernichtendes Gericht sein, sondern es wird eine Wiederherstellung geben und es wird sogar eine Straße geben, die von Ägypten nach Israel führen wird. Über die komme ich gleich, über die zeitliche Einordnung dieser Gerichte und das möchte ich nach der Pause zu sprechen kommen. Das ist nur erst einmal ganz grob über diese vielleicht langweiligsten Kapitel, die wir dort haben, nämlich diese Gerichte über diese ganzen Nachbarvölker, die uns dort in der Bibel beschrieben werden. Ich denke, dann können wir jetzt zuerst die Pause machen und nach der Pause werde ich dann ein klein wenig darauf eingehen, wann das passiert und kurz auf die nächsten Kapitel zu sprechen kommen und dann auf die Zeit des tausendjährigen Reiches zu kommen.